Zeitfragendialog, Gesellschaftswandel, Selbstgestaltung, Episode 16, Grenze. Wir leben in einer globalisierten Welt. Nicht nur das World Wide Web ermöglicht uns grenzenlose Bewegung. Warum also haben Sie das Thema Grenze ausgewählt?
Gerade die letzten Zeiten haben uns vielleicht ja gezeigt, dass es mit der Globalisierung und der Grenzenlosigkeit in dieser Welt doch nicht mehr ganz so einfach ist. Wir haben ziemlich viele Grenzschließungen erlebt in Zeiten von Corona. Wir haben eigentlich für die letzten Jahre ganz ungewöhnliche Grenzprobleme gehabt. Und darüber hinaus mit einer gewissen etwas längeren Rückperspektive, aber immer ja noch unsere nahe Zeitgeschichte, können wir denken an die ganzen Grenzprobleme im Außenbereich der EU. Ich erinnere nur an die Mittelmeergrenze. Also Grenzen sind tatsächlich doch etwas, trotz aller Rede von Globalisierung, was unser gesellschaftliches und soziales Dasein schon sehr, sehr bestimmt. Darüber hinaus, wenn man nicht nur politische Grenzen denkt, dann leben wir gerade jetzt in einer Zeit, wo Grenzen auch erfahrbar werden als Grenzen der Begegnung, soziale Grenzen, Distanzierung, die wir haben. Oder um noch einen weiteren Bereich anzuführen, wir leben auch in einer Zeit, jetzt schon länger, wo wir mit den Grenzen des Wachstums konfrontiert sind, wo der Club of Rome seit den 70er Jahren schon gemahnt hat, wir können nicht einfach so weiter wirtschaften, es wird da Grenzen geben an der Stelle. Das heißt, wir sind auf unserem Planeten einfach auch mit Möglichkeitsgrenzen konfrontiert dessen, wie wir leben können. Und dann in dem Zuge natürlich eine der präsentesten Grenzen, die Frage nach dem Klimawandel. Und wenn man das ganze Panorama anguckt, dann kann man zwar gut und mit Recht von Globalisierung sprechen, aber gerade diese Globalisierung, die zeigt uns, wie wichtig dieses Thema Grenzen ist.
Und was heißt das dann für den Menschen? Was müssen wir tun?
Zunächst mal heißt es für den Menschen, dass er eine bestimmte Erfahrung macht, nämlich dass er von Hause aus ein begrenztes Wesen ist. Das ist vielleicht auch etwas, was man immer wieder lernen muss, nicht wahr? Wir denken sehr gerne, wir hätten alles in unserer Möglichkeit, wir könnten alles und es würde schon irgendwie und dergleichen. Aber die gelebte Wirklichkeit ist eine andere. Man könnte bei Grenzen jetzt bei Menschen zum Beispiel auch an die Frage des Todes erinnern. Aber das führt jetzt noch auf ein ganz anderes Gebiet. Hier jedenfalls mit den Grenzen, mit denen wir jetzt erstmal konfrontiert sind, kann man sagen, wir können zwar wie immer weitermachen und in unserem täglichen Leben, wie bemerken wir das erstmal nicht? Wir können immer weiter CO2 ausstoßen. Wir können immer weiter mit der Natur so umgehen, dass wir in die Katastrophe treiben. Und wir tun das ja auch relativ fröhlich. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo wir dann massiv an eine Grenze stoßen. Noch vor zwei Jahrzehnten dachte man, die Polkappen, die werden abschmelzen in, ich weiß nicht, Ende des Jahrhunderts war die Prognose, glaube ich. Inzwischen sind die aktuellen schon in den 30er Jahren. Also man merkt, wie diese Grenzen da sind und wie sie näher rücken, aber wie sie einfach nicht in unserem Bewusstsein sind. Und daraus entsteht eine gewisse Diskrepanz eben auch für das, was wir zu tun haben oder was wir tun sollten. Also wir handeln in einer bestimmten Weise und haben dabei aber eigentlich diese Grenze, die uns entgegenkommt, nicht wirklich im Bewusstsein.
Verstehe ich das richtig? Wir sind auf eine Weise begrenzt, auf eine andere unbegrenzt. Können Sie uns das noch deutlicher machen?
Ja, ich versuche das nochmal und ich wähle dazu jetzt mal einen antiken Stoff. Das Thema von Grenze und Begrenzung gehört schon in die ganz alte europäische Philosophie, in die sogenannten Vorsokratiker. Und es hat von da aus auch seinen Eintritt gefunden in die griechische Tragödie. Und da gibt es eine berühmte Stelle, an der dieses Paar von Grenze und Grenzenlosigkeit auch seinen dramatischen Niederschlag findet. Als einer der griechischen Helden von Troja, Agamemnon, nach Hause kommt nach der Eroberung Trojas, da landet er an Und seine Frau Clytemnestra bemerkt es natürlich und hat jetzt ein gewisses Problem. Agamemnon war jetzt 10 Jahre weg und sie hat sich in der Zwischenzeit halt jemanden anders zugelegt. Und der war da irgendwie auch noch. Und nun kommt der Agamemnon rein und nach Hause und ihr Liebhaber, der Aegist, ist irgendwie auch noch da. Und jetzt muss sie das mit diesen zwei Männern handeln. Und dann denkt sie sich, naja, der Liebhaber ist jetzt doch irgendwie der Interessantere, also müssen wir den Agamemnon loswerden. Der Liebhaber, der Aegist, das ist aber eine feige Memme, um es mal so zu sagen. Der will den Agamemnon partout nicht totschlagen, wie sich das so gehört von Mann zu Mann. Und daraufhin lotst Clytemnestra ihren Agamemnon ins Badezimmer und sagt, du bist jetzt 10 Jahre gereist und lange Schiffsreise und so, jetzt geh erstmal unter die Dusche. Und wie der Agamemnon dann so nackt im Badezimmer steht, dann kommt wie in einer schlechten Komödie, kommt der Aegist aus dem Kleiderschrank raus mit einem Beil und ist aber immer noch nicht manns genug, diesen nackten Agamemnon totzuschlagen. Und dann wirft er ihm ein Netz über, wie so eine Art Fischernetz, wo man Fische drin fängt. Und in dieses Netz verheddert sich jetzt der Agamemnon. Und dann wird in der Tragödie berichtet, dass da Agamemnon eine Erfahrung macht, wo Grenzenhaftes und Grenzenloses in eins geht. Jetzt ist er in diesem Netz verheddert und trifft eigentlich ständig an eine Grenze, naturgemäß irgendwie. Und zugleich findet er aber keinen Ausgang. Er kann sich in diesem Netz nicht orientieren. Er weiß nicht richtig, was oben und unten ist, wo Anfang und wo Ende ist. Man kann sich das, glaube ich, relativ gut vorstellen. Das heißt, diese Begrenzung ist zugleich etwas, an der er jetzt die Grenzenlosigkeit dieses ewig in sich verschlungenen Fischernetzes widerfährt. Ja, und nachdem er so verstrickt ist, da schlägt ihn der Aegist dann auch entsprechend tot. Also da hat man wie so eine Art Grunderfahrung, wie dieses Grenzenlose und Begrenzende zugleich ineinander geht. Und das ist vielleicht ein relativ gutes Bild in der europäischen Tradition, Kulturtradition, für dieses Ausgeliefertsein an dieses Wechselspiel von Grenzen und Grenzenlosigkeit.
Dann ist also gerade die Erfahrung der Grenze etwas den Menschen positiv Erweiterndes.
Ja, wenn man eben jetzt die Grenze wirklich in diesem harten Sinne einer Begegnung von Grenze auch nimmt. Also dieses Beispiel des Agamemnon zeigt, wenn man Begrenzung hat, die einfach dadurch entsteht, dass ein Grenzenloses sich immer fortsetzt, ja, wie eine Zahlenfolge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich kann das immer weiterzählen. Und trotzdem werde ich niemals eine wirkliche Unendlichkeit bekommen, sondern einfach nur eine Unendlichkeit des Endlichen. Ja, wenn sich da jetzt etwas Wirkliches dagegen setzt, was kategorial differenziert ist, also was eine Erfahrung eines ganz anderen ist, dann habe ich eine andere Form von Grenze. Also nehmen Sie zum Beispiel eine Erfahrung mit einem anderen Menschen oder einem Gegenüber. Ja, da komme ich immer an etwas, wo ich sage, ja, ich bin der nicht. Sondern da ist eine ganz eigene Gestalt, ein ganz eigenes Individuum, auch mit seinem Geheimnis, mit seinem kreativen Potenzial, mit seinen Sachen und Erfahrungen, die ich überhaupt nicht habe und an die ich auch niemals drankomme. Da begegnet mir, wenn ich da ehrlich auf einen anderen zugehe, da begegnet mir wirklich etwas anderes mit einer Grenze. Und wenn ich diese Grenze aushalten kann, dann mache ich auch eine Erfahrung des anderen. Und das ist natürlich was völlig anderes als dieses sich verstricken in einem Netz, wo Endlosigkeiten sich irgendwie fortspinnen. Und diese Erfahrung von Andersartigkeit, die kann ich ja nicht nur am Menschen machen, sondern jetzt kann ich das auch wie in anderen Dimensionen denken, zum Beispiel in Richtung Natur oder auch in Richtung eines Religiösen, wie immer Sie wollen. Und ohne diese Erfahrung von Grenze sind eben dann auch wir selber nicht die, die wir sein können und sind. Ja, wo wir das die vernünftige Grenze nicht erfahren, sind wir verstrickt wie Agamemnon in diesem Netz. Und erst da, wo diese klare Grenzziehung kommt, hier bin ich, da drüben ist ein anderer, da drüben ist ein Gott, da drüben ist eine Natur, wie auch immer man das jetzt deuten will, da kommen wir auch an das eigentliche So-Sein unserer Existenz.
Dann müssen wir also zwischen räumlichen Grenzen und anderen Grenzen unterscheiden. Kommen wir nochmal zurück zu Europas Außengrenzen, an denen ja noch immer Menschen sterben.
Ja, das ist vielleicht wirklich eine der, wie man neudeutsch sagt, krassen Fälle an dieser Stelle, nicht wahr? Da machen wir in einem räumlichen, physischen, äußeren, juristischen Bereich eine Grenze zu mit Stacheldrähten und allem und lassen da niemanden durch. Das ist eben auch eine ziemliche Schwierigkeit. Das ist jetzt nicht die Grenze des harten Anstoßens an das seelische Andere eines anderen Menschen. Es ist ja gerade die Vermeidung dessen, dass ich daran anstoße. Wie wenig kriegen wir im Grunde genommen mit, welche Tragödien, welches Leid sich an diesen Stellen abspielt. Ja, also diese äußere physische Grenze, wenn ich jetzt dieses Wort physisch in dem Sinne benutzen darf, die verhindert ja geradezu, dass wir in einem echten Sinne an eine Begegnung mit einem anderen Menschen stoßen. Und man kann immer nur, sagen wir mal, staunen und irgendwie auch mit einer gewissen fast Ehrfurcht hinsehen, wie Menschen in den NGOs, meinetwegen auf diesen Schiffen, wie die sich da zu verhalten haben, angesichts dessen, was sie da erleben, müssen sie unglaublich gut abgegrenzt sein. Ja, sonst hält man das schon gar nicht aus, weder körperlich noch seelisch. Und gleichzeitig, gerade weil sie diese Form von Abgrenzung in einer gewissen Weise haben, können sie überhaupt nur handeln, helfen und auch empathisch sein. Also man verwechsle jetzt nicht Abgrenzung mit ich kann mich da nicht einfühlen und nicht mitleiden und nicht mitempfinden. Das Gegenteil ist, glaube ich, der Fall. Nur wo gut abgegrenzt ist, kann ich auch wirklich empathisch werden. Also gerade wenn wir Grenzen im Raum wie überwinden können und es dann aber schaffen, Grenzen im seelischen Bereich so zu ziehen, dass sie durchlässig werden, dann liegt da, glaube ich, eine Chance.
Kann man von der souveränen Begrenzung sprechen im Sinne des richtigen Maßes?
Ja, das ist vielleicht ein sehr guter Begriff. Also souveräne Begrenzung. Es ist ja wirklich gefordert, dass ich als dieses Individuum mit meiner eigenen Seele eine gewisse und auch mit meinem Leib, ich muss ja auch auf so einem Boot im Mittelmeer irgendwie was können, dass ich mich da selber im Griff habe im guten Sinne und entsprechend etwas kann. Und dann kann ich mich auch danach fragen, und wie ist jetzt mein Verhältnis nach draußen hin? Und das ist sicherlich eine Frage auch eben des Maßes. Also man kann in vielerlei Richtung jetzt ja dann auch wieder übertreiben an der Stelle. Ich kann ja auch mich zu sehr abrücken, dann bin ich vollkommen distanziert. Ich kann aber auch zu sehr in eine Empathie irgendwie hineingehen. Und dann wird es auch etwas, was ein Gegenüber wie überwältigen kann. Ja, ich kann ja auch mich wie draufsetzen. So, also man kann denken an, im schlechten Sinne, an Eltern, die ihr Kind überbehüten oder so etwas, ja, und voller Empathie alles schon vorausnehmen, was nur irgendwie passieren kann. Da wäre ein Draufsetzen, was jetzt auch dieses Maß irgendwie nicht hält. Das heißt, da kommt es jetzt wirklich darauf an, genau diese Mitte zu finden. Und vielleicht ist ein gutes Beispiel, um diese Dimension von Grenze nochmal anzudeuten, dasjenige, was wir in dem deutschen Begriff und dem, was damit zusammenhängt, von Berührung haben. Also Berührung, das erleben wir jetzt gerade irgendwie auch in Corona-Zeiten, ist ja schon irgendwie was Erstaunliches. Also wenn man Menschen hat, die einem so nahe sind, dass man ihnen die Hand geben kann oder dass man sie umarmen kann oder dergleichen, das ist was Besonderes. Ja, und wenn man Menschen erlebt, die auf einmal wieder eine Berührung erfahren, dann sind die ganz gerührt. Also bei Berührung muss man so Sachen wie Rührung ja irgendwie auch noch mitdenken. Das heißt, es hat auch sofort einen seelischen Bereich, der da mitschwingt. Und ich kann auch im Seelischen berühren. Und bei Berührung wissen wir jetzt ganz genau, das ist eine Art des richtigen Maßes. Wie mache ich das eigentlich zu berühren? Die kann zu flüchtig sein. Eine Ohrfeige ist auch eine Berührung. Die wäre dann ein bisschen heftig. So, also, ne? wische ich über etwas weg, streichle ich jemanden, ohrfeige ich jemanden. Das sind alles Formen von Berührung, wo man jetzt genau merkt, es kommt ganz klar auf die gelungene Mitte an der Stelle an. Und es ist ganz klar etwas, wo ein ausgewogenes, mittiges, feines, zartes Berühren immer etwas ist, wo wir den ganzen Menschen wieder bei haben. Ja, in einer körperlichen Berührung muss die Seele auch mitschwingen, sonst ist das keine vernünftige Berührung an der Stelle. Und so ist vielleicht Berührung etwas, was diese Durchlässigkeit einerseits von Grenze, also wirklich zum anderen kommen, aber eben auch das Abgegrenzte, wie nochmal deutlich machen kann. Und es führt uns dann auf unser nächstes Thema in den nächsten Podcast hinein. Ich würde gerne fortfahren mit einigen entsprechenden Überlegungen, die sich aus Berührung dann jetzt ergeben und die wir dann mit dem etwas abstrakteren Terminus Begegnung beschreiben können.